Hallo und herzlich willkommen zum Online-Training für Führungskräfte. Hier im vierten Video vom ersten Modul. Hier schauen wir uns jetzt die Aufgaben einer Führungskraft einmal ganz konkret an. Im letzten Video sind wir ja schon auf einige Aufgaben eingegangen. Da sind wir etwas tiefer in die biologischen Grundlagen und die Herkunftsgeschichte dieser Aufgaben gegangen, warum das so ist, wie es nun mal ist. Und jetzt schauen wir es uns etwas mehr im Detail an. Lassen Sie uns also gleich starten. Was lernen Sie in diesem Video? Hier lernen Sie, wie Sie konkret diese Rahmenbedingungen herstellen können, und zwar die Rahmenbedingungen, die wir uns im letzten Video angeschaut haben, auf die kommen wir hier nochmal ganz konkret zu sprechen. Wie umfangreich die Aufgaben einer Führungskraft nun wirklich sind und warum Sie dafür ganz gut Superkräfte gebrauchen könnten und wie Sie die Aufgaben auch ohne Superkräfte bewältigen können. Also, was sind denn nun ganz konkret die Aufgaben einer Führungskraft? Schauen wir uns zunächst noch einmal ein paar Details aus den vorangegangenen Videos an. In den letzten Videos haben Sie ja bereits einige Aufgaben durchklingen hören. Alles, was Sie bisher gehört und gelesen haben, dient letztlich einem großen Ziel. Und das lautet, eine Führungskraft muss dafür sorgen, dass die vereinbarten Team-, Abteilungs- und Unternehmensziele erreicht werden. Das heißt, alles, was Sie als Führungskraft letztendlich mit Ihrem Team tun oder unterlassen, muss direkt oder indirekt diesem Ziel dienen. Natürlich können Sie parallel auch mal mit den Leuten so reden, das ist ganz klar. Nur Ihre oberste Aufgabe, das oberste Ziel ist, dass Sie die Ziele erreichen, die Sie eben als Führungskraft mit Ihrem Team zu erreichen haben. Darüber werden Sie wahrscheinlich mit Ihrem Chef sprechen, Ihrer direkten Führungskraft, also Ihrer direkten Führungskraft in einem Zielvereinbarungsgespräch oder wie auch immer das in Ihrem Unternehmen eben funktioniert. Wichtig dabei ist zu wissen, diese Ziele müssen eben messbar sein. Wie auch immer und in welcher Einheit auch immer. Also bei Vertriebsteams ist es relativ einfach zu bemessen, wenn es zum Beispiel um Umsatz geht oder kontaktierte Bestandskunden oder wie auch immer. Aber es gibt eben auch andere Abteilungen, in denen das nicht so einfach zu messen ist, wie zum Beispiel im Support. Da könnte man beispielsweise eine Einheit wählen, die da lautet Zeit. Die also benötigte Zeit zur Abwicklung von Support-Tickets oder eben, was für jede Art von Team eine Messgröße sein kann, ist die Stabilität im Team. Das heißt also, wir reden hier von einer geringen Fluktuation. Das ist deswegen wichtig, weil Personal neu einzustellen oder erstmal zu suchen, bevor man es neu einstellen kann, muss man es erstmal suchen, dann muss man es einstellen, dann muss man es einarbeiten. Das sind unglaubliche Energie-, Zeitfaktoren und natürlich auch Kostenfaktoren. Je nachdem, was Sie suchen, welche Stelle Sie besetzen möchten, müssen Sie vielleicht sogar einen Headhunter engagieren und das kann sehr schnell sehr teuer werden. Das heißt also, Stabilität im Team ist letztendlich auch ein Kostenfaktor. Denn wenn Menschen gerne bei Ihnen sind, dann sind sie tendenziell auch weniger krank und sind auch fokussierter eben dabei, die Aufgaben abzuarbeiten. Tendenziell. Auf das Thema Ziele werden wir noch eindringlicher eingehen, und zwar in einem späteren Module, denn gerade beim Thema Ziele gibt es ein paar Missverständnisse, die es auszuräumen gilt. Noch einmal, das große Ziel bei der Führung von Mitarbeitern ist es eben, gemeinsam Ziele zu erreichen. Und alles andere, was Sie hier in diesem Training sehen und hören, dient genau diesem Ziel. Auf menschliche, konsequente und damit hochgradig effektive Art und Weise. Kommen wir jetzt zu den Details. Um Ihre Ziele zu erreichen, brauchen Sie Mitarbeiter, die, ich habe es gerade eben schon gesagt, mit Fluktuation und Mitarbeiterbindung, nicht abwandern, also bei Ihnen im Unternehmen bleiben, die gesund sind und damit auch anwesend, also auch tatsächlich vor Ort, die motiviert und engagiert sind und für das Unternehmen einstehen. Also das ist das, was man landläufig unter Identifikation mit dem Unternehmen, mit ihrer Abteilung eben versteht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sie wissen das noch aus dem Video 3 und Video 2. Es geht ja auch um Zugehörigkeit und dass es ein ganz, ganz wichtiges Motiv bei uns Menschen ist, dass wir uns irgendwo zugehörig fühlen möchten. Und Ihre Aufgabe als Führungskraft ist es eben, einen Rahmen zu bieten, in dem Menschen das eben sehr leicht fällt, sich zugehörig zu fühlen, weil sie gerne dorthin gehen, weil sie dort respektvoll behandelt werden und, was da alles zugehört, kommen wir gleich noch drauf. Sodass eben eine Identifikation mit dem Unternehmen leicht für den Menschen möglich ist. Und dann wird das auch passieren. Und das erreichen Sie, also diese drei Punkte erreichen Sie durch ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Starten wir erstmal mit dem Wichtigsten. Und zwar, Sie haben das in den letzten Videos eben auch schon gehört, implementieren Sie die beiden Rahmenbedingungen aus Video 2 und Video 3 in Ihrem Team und leben Sie sie. Das ist eben ganz wichtig, nicht theoretisch, sondern wirklich konsequent im Alltag. Mitarbeiter, nochmal hier zur Wiederholung, Mitarbeiter müssen sich nach innen sicher sein und sich auch sicher fühlen. Das heißt, sie müssen das Gefühl haben, dass sie sich wirklich auf die Aufgaben konzentrieren können. Dass wenn sie sich nicht darum konzentrieren, mit wem verbessere ich noch meine Beziehung, bei wem muss ich vielleicht sehr, sehr schöne Worte finden. Man spricht hier auch vielleicht von Einschleimen, damit ich irgendwie die schönen Projekte bekomme oder dass ich auf jeden Fall im Team bleibe, dass wenn sich das Team verkleinert oder verändert wird, dass ich dann nicht derjenige bin, der auf der Strecke bleibt, sondern dass wirklich dann auch es belohnt wird, dass es gesehen wird, dass wenn ich mich hineingebe in diese Aufgabe, dass ich dann sicher sein kann, dass hinter meinem Rücken alles okay ist, ich mich sicher fühlen kann und ich auch sicher bin. Es geht ja nicht nur um das Gefühl, sondern dass es auch so ist. Und die zweite Rahmenbedingung eben, Mitarbeiter müssen gesehen werden und sich gesehen fühlen. Warum das so wichtig ist, können Sie, falls es Ihnen nicht mehr so geläufig ist, noch einmal in den vorangegangenen Videos sich nochmal anschauen. Da bin ich sehr ins Detail gegangen, deshalb sind diese Videos auch relativ lang geworden. Schauen Sie sich es aber nochmal an. Das hat eben mit unserer Historie als Menschen zu tun, wie wir früher gelebt haben in den Sippen, in unseren Stämmen. Und das wirkt sich eben immer noch auf die heutige Zeit aus. Denn so wie wir heute leben, das ist gerade mal ein Fingerschnips in der menschlichen Entwicklung. Grundsätzlich kann man eben sagen, schauen Sie sich ruhig von Zeit zu Zeit diese Videos nochmal an. Das wird Sie darin bestärken, den Weg weiterzugehen als Führungskraft. Auch Sie werden einfach nicht Führungskraft, indem man kurz Ihnen die Hand auflegt und Sie dann ernennt oder indem man Ihnen einen Wimpel auf die Schulter klebt, sondern Sie werden das letztendlich durch Ihr Verhalten und Verhaltenssicherheit, also Sicherheit in Ihrem Verhalten, gewinnen Sie einfach dadurch, dass Sie es tun und dass Sie sich regelmäßig immer mal wieder mit solchen Videos, durch dem Anschauen dieser Videos immer wieder abprüfen, bin ich eigentlich da auf dem richtigen Weg? Gibt es vielleicht noch was ich aus den Videos mehr rausziehen kann, was ich beim ersten, zweiten Mal sehen und hören eben vielleicht nicht so direkt auch mit aufnehmen konnte? Wenn Ihre grundlegende Einstellung zum Thema Führung stimmt, dann können Sie auch gut die Werkzeuge aus diesem Training anwenden. Wenn Ihre grundsätzliche Einstellung zum Thema Führung nicht stimmt, dann laufen Sie eben mit den Werkzeugen hier aus diesem und aus den anderen Modulen nur schneller in die falsche Richtung und erzielen nicht die Ergebnisse, die Sie eben erzielen wollen. Übrigens, gute Führung funktioniert nur und ausschließlich über die Vorbildfunktion. Das heißt, in diesem Kontext hier, Sie müssen die beiden Rahmenbedingungen eben auch konsequent selber leben. Das heißt also, Witze über andere Mitarbeiter zu machen, die nicht im Raum sind, ist tabu. Schlecht über andere Mitarbeiter zu sprechen, die nicht im Raum sind, ist tabu. Wenn Sie was zu kritisieren haben, dann sprechen Sie entweder unter vier Augen mit diesem Mitarbeiter oder meinetwegen auch im Meeting, sprechen Sie die Dinge sachlich an. Das kann man auch im Team machen. Greifen Sie die Leute nicht persönlich an, sondern sachlich an. Und sagen Sie dann auch immer dahinter, machen Sie es nicht als Vorwurf, auch so ein großer Kommunikationsfehler, nicht als Vorwurf, sondern wie wollen Sie es denn haben? Also das und das ist passiert, das möchte ich dann nicht so haben, sondern, und dann kommt das, was Sie denn haben wollen. Und dann können Sie immer noch sagen, und ich spreche das hier im Team an, denn ich möchte, dass das alle das so handhaben. So. Und damit haben Sie eine Regel gesetzt, die Sie natürlich selber leben müssen und die Sie natürlich auch konsequent dann einfordern müssen. Das ist ganz klar. Deswegen nicht zu viele Regeln, weil die müssen Sie auch nachhalten. Aber dazu kommen wir auch noch in diesem Video zum späteren Zeitpunkt. Die Studie von Hayes, vielleicht können Sie sich daran noch erinnern. Wir hatten also eine Studie von Hayes, die eben über die Generation Y gefragt hat, bezüglich der Erwartungen an die Führungskraft. Und ich rufe Ihnen die Ergebnisse hier nochmal auf. Und genau dieses Ergebnis bestätigt das, was eben das Ziel ist, dass diese beiden Rahmenbedingungen gewährleisten sollen. Ja, also Sie müssen diese, oder Sie sollten diese zwei, müssen tun Sie gar nichts, Sie sollten diese beiden Rahmenbedingungen implementieren, um genau dann diese Erwartungshaltung bestmöglich eben abzudecken. Es geht hier nochmal, es geht hier nicht um Kuschelkurs. Ich gerate da manchmal mit einigen Führungskräften aneinander, die sagen, ja, alles so ein bisschen weichgespült und man muss doch auch mal hart und hier und da. Man kann auch hart, bitte in der Sache und weich zum Menschen. Wir sind alle Menschen, wir sind verletzliche Wesen. Ich habe schon mal gesagt, der eine tut so, als wäre er hart, ist es aber gar nicht und der andere tut eben nicht so, als wäre er hart, weil er es nicht ist. Und klar gibt es Unterschiede bei den Menschen, einige haben eine dickere Haut, ein dickeres Fell, da die können mehr ab, bevor sie irgendwie zusammenbrechen oder sich eine andere Stelle suchen, andere eben weniger. Und wenn wir uns aber hieran orientieren, dann sind wir da, glaube ich, ganz gut aufgestellt für die Zukunft und auch gerade die neuen Generationen, die wir jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eben zu führen haben. Also, Sie erinnern sich an den Coach, an den Mentor. Das ist eine ganz andere Art und Weise, als wenn man eben vor den Leuten steht und per Befehl und Gehorsam eben führt, wenn man eben als Coach oder als Mentor unterwegs ist. Natürlich soll man auch führen und das erwarten die auch. Und die erwarten auch, dass man eben ganz klar sagt, was jetzt zu tun ist. Die erwarten auch, dass es klare Regeln gibt, klare Strukturen und dass die verdammt nochmal auch eingehalten werden. Das erwartet diese Generation auch. Nur sie erwarten auch, dass wenn ich sie einhalte und der Kollege nicht, dass sie dann auch mit dem Kollegen sprechen und das auch von ihm einfordern. Sonst überlege ich mir, ja, dann muss ich es vielleicht auch nicht einhalten. Und dann haben sie schon wieder ein Gemengelage im Team, was so nicht förderlich ist. Also hier nochmal die Quelle, die von Hayes, den Recruiting Experts Worldwide aus London. Und letztendlich geht es um Folgendes. Es geht um Vertrauen. Der Coach und der Mentor, das ist das, was sich die jungen Menschen wünschen. Und man kann aber nur mit einem Coach und einem Mentor arbeiten, wenn man diesem eben auch vertraut. Also geht es um Vertrauensbildung. Denn einem Coach und Mentor gegenüber muss man Nähe zulassen und Nähe braucht Vertrauen. Dann geht es um Sicherheit und zwar durch Klarheit, was von mir erwartet wird. Also was wird von mir erwartet, was soll ich tun, was darf ich tun? Wo sind die Grenzen und kann ich mich da auf den anderen auch verlassen, dass das auch wirklich gilt und nicht morgen schon wieder komplett an was anderes gilt. Und letztendlich sind mir alle freundlich gesinnt. Und ich kann es nicht oft genug betonen, fangen Sie mit der Stellenbeschreibung an. Das ist die Basis, gehört natürlich noch viel mehr dazu. Vor allem die Konsequenz der Regeln und der Einhaltung der Regeln und der Konsequenz gegenüber der Nicht-Einhaltung der Regeln im Alltag, klar. Doch es fängt mit der Stellenbeschreibung an, worum geht's eigentlich? Was erwarte ich von dir, was erwarte ich nicht von dir? Wo sind deine Grenzen? Und dann eben als letzten Punkt Nähe, den hatten wir schon in Kombination mit dem Vertrauen. So, gucken wir uns auch nochmal das zweite Bild an aus dieser Studie. Hier sind nochmal die 8 wichtigsten Eigenschaften. Nochmal eben die gleiche Studie mit der Fragestellung, was sind die 8 wichtigsten Eigenschaften einer Führungskraft? Hier die Quelle und hier das Bild. Besonders wichtig sind eben die Fähigkeiten, unterstützend zu sein. Hier eben dieses Supportive mit 47% und integer zu sein. Also a person of integrity mit 30%. Sie erinnern sich, eine Person ist integer, wenn sie quasi unbestechlich ist und fest und tief in ihren Werten verankert, ist und diesen anhängt und zu denen sie dauerhaft steht und von denen sie sich nicht abbringen lässt. Also, es ist das Gegenteil von, ich bin korrumpierbar und sobald irgendwie mir jemand ein Leckerli hinhängt in Form von, auch wenn du jetzt irgendwie das noch machen willst, dann lasse ich meine Leute über die Klinge springen, weil ich da jetzt irgendwie einen Benefit von habe. Das wäre genau das Gegenteil. Ich hänge mein Fähnchen in den Wind, so wie es gerade passt. Das ist das Gegenteil von Integrität. Nochmal, Integrität ist die Unbestechlichkeit und das Anhängen, das solide Anhängen an eigenen Werten, an Prinzipien und zu seinem Wort stehen. Das, was ich gestern gesagt habe, das gilt auch heute, es sei denn, ich revidiere es heute. Aber wenn du dich heute dran gehalten hast, weil ich es dir gestern gesagt habe, dann erwächst dir daraus kein Schaden, weil du hast nach dem letzten Kenntnisstand dich daran gehalten, was ich dir als seine Führungskraft gestern gesagt habe. Wenn ich etwas verändern muss, kann ich das jederzeit tun. Nur ab da gilt dann die neue Regel. Und das müssen natürlich alle wissen. Ganz klar. Gut, wenn sich ein Mitarbeiter dann sicher fühlt, wenn er weiß, woran er bei Ihnen ist, dann werden Sie damit berechenbar. Und berechenbar klingt jetzt vielleicht etwas seltsam, doch wir alle brauchen letztendlich berechenbar im Leben. Stellen Sie sich vor, Sie haben keine Berechenbarkeit im Autoverkehr. Das heißt also es gibt keine Regeln und keiner hält sich an die Regeln, die es eben auch nicht gibt. Die Berechenbarkeit entsteht dadurch, dass es Regeln gibt, Verhaltensregeln und dass sich alle dran halten. Deshalb können wir mit so unendlich vielen Autos in Deutschland hier einigermaßen oder meist unfallfrei eben von A nach B gelangen, ohne dass dabei jemand zu Schaden kommt. Leider verletzen manchmal einige Menschen Regeln, zum Beispiel durch Alkoholkonsum, durch das Überfahren einer roten Ampel und dann entsteht meistens auch dann der Schaden. Wichtig ist hier noch das Wort confident. Auch das kann man mit unterschiedlichen Worten übersetzen, nämlich selbstsicher sein. Da haben Sie wieder eben das Thema Sicherheit aus dem ersten Rahmenbedingung. Vertrauend sein, frohgemut sein, überzeugt sein. All das sind wichtige Aspekte einer Führungskraft. Aber schauen wir uns jetzt nochmal eine andere Studie dazu an. Und zwar wurde diese eben erhoben in Deutschland im Sommer 2010 bei 1212 Unternehmen. Hier sehen Sie auch die Quelle. Die Frage lautete, erachten Sie folgende Eigenschaften bei Führungskräften als wichtig? Und hier sehen Sie auch dann gleich die Ergebnisse. Also Führungskräfte müssen so ungefähr alles können. Wir haben hier Kommunikationsfähigkeit, Leistungsorientierung, Identifikation mit dem Unternehmen. Sie erinnern sich, habe ich gerade schon zugesprochen. Motivationsfähigkeit, Weiterbildungsbereitschaft und dann als letzten Punkt noch den Doktortitel. Und da sind sich zum Glück alle einig, dass das nicht wirklich hochgradig wichtig ist und korreliert mit Führungserfolg. Alle abgefragten Fähigkeiten werden alle anderen außer dem Doktortitel werden aber eben als unverzichtbar eingestuft. Das behaupte ich jetzt einfach mal, weil kein Wert unter 96% liegt. Und sogar die 96% sind gerade mal die Weiterbildungsbereitschaft. Was ich ganz lustig finde, weil hier geht es noch nicht mal um die eigentliche Weiterbildung, sondern nur um die Bereitschaft, sich überhaupt weiterzubilden. Also da weiß man manchmal auch nicht, ob einige HR-Leute, also aus dem Human Resources, aus der Personalabteilung, nicht schon einfach dankbar sind, wenn die Leute überhaupt bereit sind, sich schon mal weiterzubilden. Das heißt also, die Scheuklappen bereit sind zu öffnen, um nochmal einen neuen Input reinzulassen. Und Sie wissen ja, wie wichtig das heute ist, weil die Halbwertszeit von unserem Wissen immer kürzer wird, bis eben das nur noch die Hälfte wert ist. Und wenn man sich eben den Arbeitsmarkt umguckt, es kommt immer mehr Technologie rein, man wird immer spezialisierter und wenn man da nicht mithält, indem man sich permanent auch weiterbildet, weiterentwickelt und nicht weiterbilden lässt, das ist die Passivform davon, sondern sich selber aktiv darum kümmert, dass das eigene Bildungsniveau, fachliche Bildungsniveau eben sich erhöht, wird er eben weniger über die Zeit. Und dann gibt es eben Leute, die 10, 20, 30 Jahre nichts gemacht haben, dann irgendwie 50 oder 55 Jahre alt sind und hoppla, auf einmal kann man sie nicht mehr gebrauchen. Und dann ist es der böse Markt, der böse Arbeitsmarkt oder das böse Unternehmen, was sie dann irgendwie nicht mehr haben möchte. Dabei haben sie nicht verstanden, dass es eben wichtig ist, dass es eben im Jahre 2000, habe ich das mal erlebt, im Jahre 2000 nicht mehr ganz angemessen ist, sich dem Computer zu verweigern und immer noch auf seiner Schreibmaschine zu bestehen. Und dann wundern sich solche Leute, wenn sie dann nicht mehr so einsatzfähig sind im Unternehmen. Und letztendlich zum Thema Weiterbildungsbereitschaft und tatsächlicher Weiterbildung haben wir auch als Führungskräfte hier eine ganz klare Vorbildfunktion für unsere Mitarbeiter. Die wichtigste Eigenschaft ist meiner Meinung nach aber gar nicht erfasst. Die wichtigste Eigenschaft auch als Fundament bei einem Menschen, der, ob der als Mitarbeiter zu Ihnen kommt oder noch wichtiger als Führungskraft, ist Integrität. Das habe ich gerade eben schon mal angesprochen, das integer zu sein, ehrlich zu sein. Wenn das nicht vorherrscht, dann kann dieser Mensch noch so talentiert sein, noch so viele Fähigkeiten haben. Aber wenn Sie nicht ehrlich und aufrichtig mit ihm reden können, weil er Sie anlügt oder sich das Ganze so zurechtbastelt, wie ihm das gerne hilft und die Schuld woanders hinschiebt für Dinge, die er eigentlich zu verantworten hat, dann bringen Ihnen die besten Talente rein gar nichts. Das heißt, die Basis für jeden Mitarbeiter, für jede Führungskraft ist Integrität, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit mit allem, was dazugehört. Der wichtigste Wert dieser Erhebung tatsächlich ist meiner Meinung nach, sich mit dem Unternehmen zu identifizieren. Sie sehen das im dritten Balken von links mit immerhin 99%. Denn nur wenn Sie sich sicher fühlen, können Sie sich auch mit dem Unternehmen identifizieren. Das haben wir jetzt hier wieder die Rahmenbedingung Nummer 1. Und das heißt ja nichts anderes als, ich gehöre dazu, das ist meine Gruppe. Mit den anderen zusammen kämpfe ich dafür, dass wir eben dieses Ziel erreichen. Und dafür ist natürlich dann wichtig, dass man ein klares Ziel hat. Und das erreichen Sie aber eben nur, wenn Sie eben dieses Identifikationsgefühl, diese Identifizierung des Mitarbeiters eben haben. Und noch wichtiger, auch da wieder, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Natürlich, wenn die Führungskraft sich nicht mit dem Unternehmen identifizieren kann, wie soll es dann ein untergeordneter Mitarbeiter können? Halten wir also fest, unterm Strich wird heutzutage schon eine ganze Menge von uns Führungskräften erwartet. Aber warten Sie, ich habe noch was im Köcher, denn es wird noch umfangreicher, noch besser. Als Führungskraft sollen Sie, müssen Sie, dürfen Sie. Sie haben jetzt schon einige Aufgaben gehört und vielleicht bekommen Sie schon eine Ahnung, wohin die Reise gehen könnte. Was jetzt kommt, beschreibe ich mal als den Aufgabenkatalog einer idealen Führungskraft. Achtung, das ist das Ziel, das ist Utopia, das hehre Ziel, was irgendwo am Horizont eben strahlt. Das müssen Sie jetzt nicht alles gleich zu 100% drauf haben. Einverstanden? Los geht's. Also, als Führungskraft sollen Sie Autorität ausstrahlen, aber nicht autoritär sein. Sie sollen ganz klar kommunizieren und Ansagen machen, die Richtung vorgeben, aber auch zuhören. Sie sollen Entscheidungen treffen, aber die Mitarbeiter auch mit einbinden und auf gar keinen Fall jemandem wehtun. Sie sollen selbst fachlich mitarbeiten, aber auch immer genug Zeit haben für die Anliegen Ihrer Mitarbeiter. Als Führungskraft sollen Sie motivieren, aber nicht manipulieren. Sie sollen Strukturen schaffen, aber niemanden einengen. Sie sollen Prozesse definieren, aber keinem die Kreativität rauben. Sie sollen delegieren, aber auch mal etwas selbst machen, um den Respekt zu behalten. Sie sollen die Nähe zu Ihren Mitarbeitern haben, aber auch die professionelle Distanz. Können Sie noch? Geht noch weiter. Sie sollen ein Team führen, aber eigentlich jeden Mitarbeiter individuell. Sie sollen Verantwortung übernehmen, auch wenn der Rahmen das manchmal gar nicht hergibt. Dazu kommen wir im Video 5 noch. Sie sollen immer alle gerecht behandeln, aber immer auch sozial verträglich sein und handeln. Sie sollen immer eine moralische Instanz sein, egal wie sich Ihre Mitarbeiter verhalten. Also schöner Heiligenschein mindestens. Sie sollen unfehlbar sein, aber auch menschlich sein und bleiben. Also Führungskraft zu sein bedeutet letztendlich heute sowas Ähnliches wie den olympischen Zehnkampf zu absolvieren. Wahlweise auch fliegen können. Also ich habe das mal hier mit einem Bild dargestellt. Also irgendwas so zwischen Superman, Superwoman, den Avengers, was auch immer. Suchen Sie sich einen aus. Mindestens unfehlbar, in allen Disziplinen perfekt und mindestens Spitzenleistung in allen Bereichen. Sie fragen sich jetzt bestimmt, das ist jetzt ein Scherz, oder? Naja, Mitarbeiter glauben das, dass sie das eigentlich können müssen, weil sie sind ja Führungskraft. Aber dazu zwei Dinge. Die Frage, die sich gerade stellen, ist, wie soll ich das alles schaffen? Das kann ja wohl nicht ernst gemeint sein. Vielleicht fühlen sie sich dann gerade so wie der Herr, der gerade sitzt und denkt so, Mann, das kann alles nicht wahr sein. Aber dazu zwei Punkte. Erstens, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ein Schritt nach dem anderen. Denn kein Mensch ist perfekt und das erwartet auch letztendlich keiner von ihnen. Es gibt Mitarbeiter, die haben vielleicht überzogene Anforderungen, aber auch das legt sich. Wenn Sie die wichtigsten Punkte in diesem Training umsetzen und vorbildlich als vertrauenswürdige Führungskraft handeln, und damit meine ich die beiden Rahmenbedingungen schon erfüllen, eigentlich nur die erste, dass der Mitarbeiter sich sicher fühlt. Wenn Sie allein das schon machen, dann sind Sie schon unter den Top 20% aller Führungskräfte in Deutschland. Und einen zweiten Punkt habe ich auch noch für Sie. Fokussieren sich dabei eben auf die zwei Rahmenbedingungen, dass Sie die in Ihrem Team implementieren. Sie leben, diese Rahmenbedingungen leben und dann veranstalten Sie schon führungsmäßig ein großes Kino, so wie Hollywood. Wenn Sie sich darauf konzentrieren und fokussieren, werden Sie mit Ihrem Team schon sehr, sehr viel erreichen. Also kommen wir nochmal auf die Rahmenbedingungen 1. Der Mensch muss sich sicher fühlen. Was bedeutet das aber jetzt konkret für Sie als Aufgabe? Das bedeutet, tun Sie alles, was Klarheit und Berechenbarkeit schafft. Überlegen Sie selber, wenn Sie heute A behaupten, morgen B und Mittwoch dann schon wieder C, dann ist irgendwie schwierig, dass Sie eben das Mitarbeiter Sie als berechenbar empfinden. Wenn Sie bei dem einen sagen, ach ja, das ist ja gar nicht so schlimm, und bei dem anderen, bei dem gleichen Vergehen oder Fehler oder wie auch immer, rasten Sie komplett aus und stauchen den zusammen, das ist keine Berechenbarkeit. Ein wichtigster Punkt zum Thema Berechenbarkeit ist eben, stellen Sie wenige, aber sehr klare Regeln auf und handeln Sie konsequent und gegenüber allen Mitarbeitern auf gleiche Weise danach. Jetzt gibt es natürlich High-Performer, die vielleicht auch mal 5 Minuten zu spät kommen, und es gibt Low-Performer, die kommen auch 5 Minuten zu spät. Fällt einem natürlich jetzt im ersten Moment schwer, die gleich zu behandeln. Es ist schwer dann zu behaupten, was ist genau richtig. Aber im Grunde sollte es klar sein, entweder ist diese Pünktlichkeit für Sie im Team wichtig oder es ist eben nicht wichtig. Und auch beim High-Performer sollten Sie das eben ansprechen. Sie müssen ihm ja nicht gleich eine Abmahnung dafür erteilen, dem Low-Performer vielleicht auch nicht unbedingt, aber sprechen Sie auf jeden Fall mit allen diese Themen dann an, wenn eine Verfehlung vorliegt. Und fragen Sie dann die Mitarbeiter, was muss passieren, damit du das beim nächsten Mal eben hinkriegst, pünktlich zu kommen. Ja, was auch immer es da gibt. Also geht da manchmal so ins betreute Wohnen oder ins betreute Leben mit rein, so von wegen, Mensch, dann stell dir doch 5 Minuten eher den Wecker, nimm eine Bahn eher. So Banalitäten, die man vielleicht eigentlich nicht denkt, dass man als Führungskraft das mit einem Mitarbeiter durchsprechen muss. Aber einige Mitarbeiter brauchen das vielleicht. Das sind dann manchmal so Sachen, wo man denkt, es könnte so einfach sein, ich gebe den Tipp mal und dann klappt es auf einmal. Oder es klappt halt nicht. Und dann muss es eben auch klar sein, was gibt es dann für Konsequenzen. Aber der Punkt ist, wenn Sie eine Regel aufgestellt haben, müssen Sie auch für die Konsequenz einstehen, wenn sie nicht, nicht eingehalten wird. Deshalb überlegen Sie sich, ob 5 Minuten zu spät kommen wirklich so dramatisch ist. Ob es wirklich so solche Auswirkungen hat oder wenn die Leute eh nur am Schreibtisch alleine sitzen, wenn es zum Beispiel, keine Ahnung, ein Buchhalter ist, der irgendwie seine Belege irgendwie kontieren muss oder so, ob das wirklich relevant ist, ob der jetzt 5 oder 10 Minuten früher oder später kommt. Hauptsache er stempelt sich dann eben ein, wenn sie sowas haben, mit der richtigen Zeit und bleibt dann halt 10 Minuten länger oder so. Das heißt also, an der Stelle können Sie dann auch für sich selbst als Führungskraft eben Entlastung schaffen. Wenn es aber wichtig ist, dass genau die Leute alle pünktlich sind, dann ist das eine Regel, die Sie einfordern müssen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Erstellen Sie zusammen mit den Mitarbeitern vielleicht klare Stellenbeschreibungen, in denen die Erwartungen an den Mitarbeiter klar benannt sind. Wahrscheinlich können Sie das Wort Stellenbeschreibung in diesem Video schon oder in diesem Training schon nicht mehr hören, weil ich da so häufig darauf eingehe. Es ist aber die Basis und ich mache das nicht hier, weil es mir so viel Spaß macht, so oft über Stellenbeschreibung zu reden, sondern weil ich immer wieder in der Praxis erlebe, dass da nicht sauber gearbeitet wird. Also tun Sie sich selbst den Gefallen, hier ist echt Potenzial drin, um das Team gut auf die Spur zu kriegen. Und dann dritter Punkt, erarbeiten Sie mit Ihrem Team einen Verhaltenskodex, am besten inklusive dieser Frage, was passiert eigentlich, wenn sich jemand nicht daran hält. So, und das ist ganz spannend, dass das Team da manchmal sogar härter in den Sanktionen ist oder härtere Sanktionen vorschlägt, als Sie das als Führungskraft vorschlagen würden. Und das ist das Schöne, dann kommt es aus dem Team und das zeigt eben auch, dass denen auch wichtig ist, dass untereinander ganz klare Verhaltensregeln einfach herrschen. Und Sie haben in einem der früheren Videos eben schon diese relativ banale Flipchart-Übung ja von mir gezeigt bekommen. Das können Sie damit ganz, ganz einfach machen. Das ist also nicht schwer. Starten Sie einfach damit und gucken Sie, wie weit Sie kommen. Und dann, wenn Sie nicht fertig werden an dem einen Meeting, dann machen Sie es beim nächsten Mal eben weiter oder beim übernächsten. Gut, wenn Sie die drei Punkte umsetzen, dann haben Sie schon ein sehr gutes Fundament geschaffen. Und Sie können noch mehr tun. Tun Sie alles, was Vertrauen und Nähe und damit ein Gefühl der Zusammengehörigkeit erzeugt. Was zum Beispiel? Installieren Sie Rituale, also wiederkehrende Ereignisse. Das sind so Banalitäten wie, Sie gehen morgens durch die Abteilung und sagen guten Morgen. Geht's dir gut? Ich frage auch nicht mehr, wie geht's dir, sondern das ist eine Einladung auf, ich präsentiere dir einen Blumenstrauß an Geschichten, sondern geht's dir gut? Und dann sagen die Leute meistens, jo, oder ja, oder wie auch immer. Oder sie sagen, ja, heute nicht so gut. Und wenn ich dann eben viel Zeit habe, dann sage ich, was genau? Oder wenn ich keine Zeit habe, sage ich, dazu will ich später gleich noch was hören. Warum das nicht so ist, wir sprechen später nochmal. Sie müssen es dann natürlich auch tun, später nochmal sprechen. Also einfach nur versprechen und nicht halten. Wie bei Kleinkindern, das funktioniert nicht. Das wird ihnen ewig nachgetragen. Aber auf die Frage, geht's dir gut, antworten die meisten so, ja, passt schon. Was die Antwort, die so ein bisschen nervt, ist, muss ja. Also was heißt denn muss ja? Also entweder geht's dir gut oder nicht gut. Aber entweder arrangierst du dich mit der Situation oder halt nicht. Aber dieses muss ja ist echt ein bisschen anstrengend. Es ist so eine Unsitte. Aber das kommt so ein bisschen auf das an, wie so die Unternehmenskultur auch geprägt ist. Aber Sie wissen ja, dass Unternehmenskultur ein lebendes Wesen ist, was auch verändert werden kann. Unter anderem durch Ihr Verhalten. Sie können das Ganze auch, je nachdem, apropos Unternehmenskultur, Sie können das Ganze auch zum Beispiel so machen, dass Sie eben auf Ihrer guten Morgenrunde eben nicht nur guten Morgen sagen und sagen, geht's dir gut, sondern vielleicht auch ein High Five, wenn das zu Ihnen passt. Nur wenn das zu Ihnen passt. Ich kenne zum Beispiel ein morgendliches Meeting von einem Klinikleiter in Nordrhein-Westfalen, der lässt alle wichtigen Personen, die dazugehören, eben einmal in sein Büro kommen. Der hat sich da so einen Stehtisch hingestellt und dann wird ein Stehmeeting abgehalten. Und er sagt, seitdem er das Ganze im Stehen macht und nicht mehr im Sitzen, dauert dieses Meeting nicht mehr eine Stunde oder manchmal anderthalb, sondern 5 Minuten. Was passiert denn, wenn Sie ein Meeting machen und alle setzen sich erstmal hin, machen sich erstmal gemütlich, dann holt man sich einen Kaffee, ein paar Kekse und bis man sich so zurechtgemuckelt hat, ist die erste Viertelstunde rum, dann fängt man so ein bisschen ins Plaudern an und ist ja schön warm und gemütlich und dann dauert es alles länger. Aber wenn die Leute stehen, dann ist es nicht so gemütlich und dann sagen die Leute nach 5 Minuten schon so, ja komm, haben wir jetzt noch irgendwas Wichtiges, wenn nicht, ich habe noch andere Sachen zu tun. Das ist hochgradig spannend, nur vom Sitzen zum Stehen eine riesen Zeitersparnis. Er sagte dann übrigens, am liebsten würde ich es bei -5 Grad immer draußen machen, dann würde ich wahrscheinlich nach 2 Minuten fertig sein. Aber gut, ich glaube 5 Minuten im Verhältnis zu 1 oder 1,5 Stunden haben Sie schon den größten Hebel ausgereizt. Gut, dann, also das ist das, was mit Ritualen gemeint ist. Dann geben Sie nur ernst gemeinte Wertschätzung und loben Sie. Das ist ganz wichtig. Wenn Sie etwas nicht ernst meinen, dann sagen Sie es nicht. Das gilt für Lob, das gilt für Wertschätzung. Und seien Sie nicht ironisch oder gar sarkastisch in dem. Also wenn Sie sagen, hey, hast du richtig gut gemacht. Schön, dass du unfallfrei die Tür zumachen kannst. Sparen Sie sich das einfach. Ironie, Sarkasmus baut Vertrauen ab, reduziert Nähe, baut Mauern auf, baut Distanz auf. Lassen Sie es einfach bleiben. Ich weiß, in vielen Abteilungen, in vielen Unternehmen ist so, man drückt sich Sprüche, man sagt so, ha, wer ist jetzt hier wirklich das Alpha-Tier und so weiter. Da muss man irgendwie rhetorisch irgendwie mithalten oder schlagfertig. Überlegen Sie gut, was noch wirklich ein Witz ist, über welche Schwelle Sie rübergehen wollen und wo es dann verletzend wird. Das müssen Sie für sich selbst austarieren. Jedes Unternehmen ist da anders. Also wenn Sie mit Pädagogen oder mit Grafikern zusammenarbeiten, ist das was anderes, als wenn Sie mit Leuten vom Bau zusammenarbeiten oder auf der Werft. Das ist ein ganz anderer Umgangston. Da muss man das eben entsprechend anpassen. Wiederholen Sie Ihre Werte und Ihre Sicht auf die Welt. Beispielsweise, damit Sie sich was darunter vorstellen können. Wir stehen zusammen. Wir halten zusammen. Ich möchte, dass wir immer füreinander da sind. Wir unterstützen und helfen uns gegenseitig. Wir können das nur gemeinsam schaffen. Ich bin für euch da. Das klingt jetzt vielleicht für Sie, wenn Sie da mit sowas noch nicht konfrontiert wurden oder das Ihnen völlig fremd ist, so ein bisschen wie dieses Chaka, wir schaffen das. Das ist damit nicht gemeint. Aber so ein Satz von wegen, wenn was ist, frag mich, ich bin für dich da, kann schon manchmal so eine Entlastung, nur mentale Entlastung, das meiste ist ja sowieso nur Kopfkino, des Mitarbeiters auslösen, dass es eben eine Entlastung im Gehirn wirkt und auf einmal dadurch wieder ressourcenfrei werden. Sie wissen ja, wenn Sie irgendwie stark unter Emotionen stehen, zum Beispiel unter Angst, haben Sie einen ganz reduzierten Blick. Sie nehmen nur noch einen Bruchteil dessen da wahr, als wenn Sie in einem entspannten Zustand sind. Und so ist es bei der Arbeit auch. Die Leute fühlen einen Wahnsinnsdruck, eine Angst des Versagens oder das nicht richtig zu machen und so. Und dann schaltet ein Großteil des Neokortex ab, also das, was für unser kognitives Denken verantwortlich ist. Und dann haben Sie nur noch einen Bruchteil Ihrer Ressourcen zur Verfügung. Und allein solche Sätze wie, ich bin für dich da oder zeig mir nochmal, worum geht's denn, wo ist denn dein größtes Problem? Und dann sind Sie innerhalb von 2-3 Minuten da manchmal durch und dann haben einen entspannteren Mitarbeiter, der dann seine Aufgaben erledigen kann, dem es gut geht, wo Sie die emotionale Bindung noch aufgebaut haben und so weiter und so weiter. Und wenn Sie im Team sitzen, können Sie auch einfach sagen, mir ist es wichtig, dass wir hier, wenn wir ein Problem haben, dass wir miteinander reden und nicht übereinander. Ich lebe das und ich erwarte das von jedem auch. Und wenn ich das mitkriege, dass es anders läuft, dann wird es Konsequenzen haben. Dann muss es natürlich auch Konsequenzen haben, ganz klar. Und dann überlegen Sie sich bitte im Vorfeld, wollen Sie das durchziehen? Sollten Sie dann schon tun? Und welche Konsequenzen hat es? Und das muss ganz klar sein. Dann weiter, fragen Sie Ihre Mitarbeiter, was würden Sie tun? Also wenn ein Mitarbeiter mit einem Problem zu Ihnen kommt und sagen, großes Problem, XYZ, dann was würden Sie tun? Oder wenn Sie selber ein Problem haben, dann fragen Sie manchmal Mitarbeiter oder eine Runde, Mensch, folgende Situation, was würdet ihr tun? Das ist eine Transparenz, eine Offenheit, das unterminiert Sie nicht in Ihrem Respekt als Führungsperson heutzutage. Sie holen sich einfach Hilfe, das ist schlau. Sie gemeinsam. Natürlich treffen Sie danach die Entscheidung, wie Sie dann handeln. Logisch, Sie sind die Führungskraft. Aber holen Sie sich die Hilfe, das entlastet Sie auch. Holt die Mitarbeiter zu Ihnen näher ran. Jede Kommunikation, die positiv ist, stärkt die Bindung, schafft Nähe, schafft Vertrauen. Also, binden Sie sie, die Mitarbeiter, bei Vorbereitung von Entscheidungen zum Beispiel mit ein und lassen Sie, wenn möglich, mitentscheiden. Das geht natürlich nicht immer, aber überlegen Sie, kann ich meine Mitarbeiter da entscheiden lassen? Welche 3 Handlungsalternativen gibt es? Wenn die sich für eine der 3 entscheiden, kann ich damit leben. Was Schlechtes ist, Sie lassen die Mitarbeiter entscheiden und machen es dann doch anders. Das ist schwierig. Aber wenn Sie, manchmal müssen Sie auch entscheiden. Das ist dann nicht in der Hand der Mitarbeiter. Aber wenn Sie eben die Entscheidung mitdiskutiert, also nicht die Entscheidung diskutiert, sondern die Vorbereitung diskutiert haben. Was spricht für Variante A, was spricht dagegen, was spricht für Variante B, was spricht dagegen? Gut, ich entscheide jetzt aufgrund dieser ganzen Informationen, wir müssen uns jetzt für etwas entscheiden und ich entscheide für A. Und dann muss das auch dann getragen werden, dann ist das so. Man kann sich auch tot diskutieren, das sollten Sie vermeiden. Das bringt letztendlich auch niemandem was. Und noch eine Folie dazu. Es gibt eine Menge, das Sie tun können, damit sich die Mitarbeiter sicher fühlen. Haben Sie jetzt vielleicht ein Gefühl dafür bekommen? Und letztlich wird sich dieses Gefühl des Sicherfühlens nur einstellen, was das Gesamtpaket stimmt. Also, wenn tatsächlich nicht schlecht hinter dem Rücken gesprochen wird, wenn tatsächlich der Mitarbeiter Rückendeckung von Ihnen als Führungskraft im Besonderen und von seinen Kollegen im Allgemeinen eben bekommt. Und Ganz wichtig, haben Sie dabei Geduld. Sowas kommt nicht über Nacht. Vor allem, wenn Mitarbeiter in ihren letzten 10, 15, 20 Jahren ihres Berufslebens komplett andere Erfahrungen gesammelt haben, von wegen, es wurde permanent hinter meinem Rücken gesprochen. Ich habe da schon so viele innere Verletzungen davon getragen, ja, aus missbrauchtem Vertrauen und so weiter, dann wird es umso länger dauern. Aber bleiben Sie dran, haben Sie Geduld. Säen Sie jeden Tag durch Ihr Verhalten diese Sicherheit weiter. Jeden Tag, mit jeder Tat, mit jedem Wort, säen Sie diese Grundlage für Vertrauen weiter. Und eines Tages wird diese Saat aufgehen. Und wenn sich ein Mitarbeiter per se nicht daran halten kann, nicht hinterm Rücken anderer Mitarbeiter zu sprechen, dann wird das eben Konsequenzen haben. Und manchmal muss so ein Mitarbeiter dann auch eben das Team verlassen. Dann ist das eben so. Es kann aber nicht sein, dass eben 5 oder 10 oder 20 Leute oder wie viel auch immer sie in ihrem Team haben, unter einem Mitarbeiter leiden, der das eben unterminiert und sanktioniert und sabotiert. Sie kennen das Bild ja mit dem Korb. Sie haben 5 gesunde Äpfel drin, einen faulen. Wird dieser Faule dadurch gesund? Nein, die anderen fangen dann eben auch an zu schimmeln. Gut, kommen wir zur zweiten Rahmenbedingung noch einmal. Was bedeutet das denn konkret, den Menschen als Menschen zu sehen? Ihr Mitarbeiter, ich habe es auch schon mal gesagt, ist keine Maschine, ist kein Erfüllungsroboter, sondern eben ein Menschen, ein Mitarbeiter, ein Mensch und sind keine Maschinen. Ob wir das jetzt gut finden oder nicht, wir kaufen uns immer den ganzen Menschen ein, mit all seinen unterschiedlichen Bedürfnissen, und ein Mensch möchte eben auch dazugehören. Ein Mensch möchte Ergebnisse aber auch erzielen, das ist ganz wichtig, das ist eben auch wichtig zu wissen. Mitarbeiter wollen auch Ergebnisse erzielen, das führt auch zu einer gewissen Befriedigung. Ein Mensch möchte sich auch weiterentwickeln oder ein Mensch möchte auch einfach nur seine Ruhe haben und nicht gestört werden. Und es ist egal, ob Sie das gut finden oder nicht, es ist einfach so. Das ist das Spiel, das Sie als Führungskraft spielen. Es ist ein verantwortungsvolles Spiel. Verantwortung kommen wir gleich nochmal im nächsten Video. Also lernen Sie, wie es gut funktioniert, dieses Spiel, wie Sie es gut spielen können. Für sich selber, für Ihre Mitarbeiter vor allem und auch letztendlich für Ihr Unternehmen. Geben Sie nur ernst gemeinte Wertschätzung und loben Sie. Das haben wir auch hier in dieser Rahmenbedingung nochmal. Gilt genau das Gleiche, was ich auch vorhin gesagt habe. Vorhin war es, um Vertrauen aufzubauen. Hier gilt es, um den Menschen zu sehen. Und es gibt auch Kleinigkeiten, die Sie tun können, was auch häufig vergessen wird. Banal, aber gratulieren Sie einfach zum Geburtstag. Und wenn Sie eine Minute 50 über haben, dann schreiben Sie halt eine handgeschriebene Glückwunschkarte. Sie glauben nicht, was das ausmachen kann. Es gibt einige, die nehmen das für selbstverständlich, einige nehmen das nicht zur Kenntnis, aber es gibt genug Leute, genug Mitarbeiter, wo sie dadurch sagen, boah, ich habe von meinem Chef, erstens hat er meinen Geburtstag gedacht, dann habe ich von dem eine Karte gekriegt und er hat sie sogar noch selbst geschrieben. Und selbst wenn Ihre Handschrift nicht die schönste ist, Sie müssen da keinen Roman draufschreiben, sagen Sie, lieber Tobias oder lieber Herr Müller, zu Ihrem Geburtstag gratuliere ich Ihnen persönlich recht herzlich. Alles Gute, gute Gesundheit, auf ein gutes neues Lebensjahr. Sie können es auch noch weiter kürzen. Ihr Bastien Carillo, wer auch immer Ihr Name ist. Fertig. Erledigt. Da brauchen Sie keine Minute für. Ich habe immer einen Stapel an Karten. Das müssen auch keine Glückwunschkarten sein. Bei mir habe ich irgendwie so ein paar Landschaftskarten, die ich irgendwie ganz schön finde, aus verschiedenen Jahreszeiten, so dass es ein bisschen passt. Dann ziehe ich mir eine raus, schreibe das eben runter und dann geht's direkt an den Mitarbeiter. Mache ich natürlich persönlich, das schicke ich ihm nicht per Post, es sei denn, er ist krank oder im Urlaub. Dann rufe ich ihn an oder schreibe ihm eben eine Nachricht, am besten anrufen. Und ansonsten gratuliere ich ihm eben persönlich. Weiter. Das sind auch so Kleinigkeiten. Hat der Mitarbeiter Kinder? Welches Auto fährt er? Was macht er gerne im Urlaub oder am Wochenende? War der Höhepunkt in seiner Karriere oder privat? Was war der Tiefpunkt? Gab es einen Schicksalsschlag, eine schwere Krankheit in seinem Leben? Wo wohnen seine Eltern? Was machten seine Eltern etc.? Vielleicht haben Sie jetzt gemischte Gefühle, wenn Sie das so hören. So, lassen Sie mich hier eins bitte klarstellen. Es geht hier nicht darum, jemanden auszuspionieren oder zu durchleuchten, überhaupt nicht. Es geht hier darum, den Menschen, der die meiste Zeit des Tages mit Ihnen verbringt, etwas besser kennenzulernen. Und so geht man eben mit Menschen um. Man interessiert sich für sie. Ist das immer einfach? Nein. Ist es immer spannend? Nein. Müssen sie deswegen beste Freunde werden? Auf keinen Fall. Wissen Sie, wenn wir eines Tages unsere Augen zum letzten Mal schließen, woran werden wir unser Leben messen? Wir werden es daran messen, ob wir eine gute Zeit hatten. Daran, wie wir mit Menschen um uns herum umgegangen sind. Wir werden an die Menschen denken, mit denen wir die meiste Zeit verbracht haben. Das ist unsere Familie und das sind unsere Kollegen. Und diese Gedanken werden uns dann hoffentlich mit Freude füllen. Oder eben hoffentlich nicht mit Bedauern. Lassen Sie uns also in unserer hektischen Zeit trotz der Aufgabenflut in unserem Alltag ein bisschen Menschlichkeit in unserem tägliches Handeln aufscheinen. Zumindest mal ein bisschen. Und das in Form von echtem Interesse am anderen. Das ist menschlich und es baut parallel auch noch Nähe und Vertrauen auf. Und wenn Sie jetzt sagen, Menschlichkeit hat am Arbeitsplatz nicht so viel zu tun, dann finde ich das auf der einen Seite schwierig, aber dann verargumentiere ich Ihnen das eben, dass Menschlichkeit auch noch nützlich ist. Es baut Vertrauen auf, Vertrauen baut Schnelligkeit auf. Und durch Schnelligkeit können Sie Entscheidungen schneller fällen, Aufgaben schneller erledigen und so weiter und so weiter. Aber ein bisschen Menschlichkeit schadet meines Erachtens nach so vielen Jahren Erfahrung in so vielen Unternehmen schadet nicht. Im Gegenteil, es baut eben sehr viel auf, denn durch Vertrauen können Probleme schneller gelöst werden als ohne Vertrauen. Sie sparen viel Zeit, aber erst kommt eben die Saat und dann erst kommt die Ernte. Lassen Sie mich zum Schluss dieses Videos Ihnen noch eine kleine Geschichte erzählen, um einen wichtigen Punkt klarzumachen. Vielleicht ist dieser Punkt eben wichtig in Ihrem Team oder auch in Ihrem Unternehmen. Die Geschichte trägt den Titel Der Löwe und die Maus. Müde und entkräftet von Hitze schlief ein Löwe im Schatten eines Baumes. Ein Haufen Mäuse, die da versammelt waren, liefen über ihn weg und belustigten sich. Auf einmal erwachte der Löwe und ertappte mit einer ausgestreckten Tatze eine Maus. Er fing sie und ohne Hoffnung zu entkommen, bat sie den Löwen, wegen ihrer Verwegenheit auf ihm herumgetanzt zu sein und unhöflich gegenüber ihm zu sein, um Vergebung. Der Löwen hatte auf einmal ein großes Herz, er war demütig von dieser Vorstellung gerührt und ließ die gefangene Maus los. Denn irgendwie fand er es auch unwürdig, dieses kleine Tier einfach so zu fressen, das komplett wehrlos war. Bald darauf ereignete es sich, dass der Löwe, indem er durch die Wälder strich, in ein Netz eines Jägers fiel. Er fing aus allen Kräften an zu brüllen und es war ihm nicht möglich, sich loszumachen. Die Maus erkannte aus dem Brüllen den Löwen und sie erkannte daraus, dass er gefangen sei. Und aus Erkenntlichkeit, dass er ihr das Leben schenkte, lief sie hin, zernagte das Netz, sodass er sich retten konnte. Egal, wo Sie im Leben stehen, egal, wo Sie im Unternehmen stehen, auf welcher Hierarchiestufe, in welcher Abteilung Sie sind, ob Sie zur Geschäftsführung gehören und darin aufsteigen wollen, ob Sie in der untersten Führungsriege sind oder ob Sie auf dem Weg dahin sind, sich vielleicht als Führungskraft eben entwickeln zu wollen. Verachten Sie keinen Menschen, auch der Unbedeutendste kann uns nützlich sein. Selbst unbedeutende Menschen können bisweilen Wohltaten mit Wundern vergelten. Darum behandle auch den Geringsten nicht übermütig. Kommen wir damit zum Fazit dieses Videos. Gute Führungskräfte produzieren in ihrem Team Ergebnisse. Und das ist das oberste Ziel, das Sie nie aus den Augen verlieren sollten. Ergebnisse. Das ist das, was zählt. Das ist das, woran Sie sich am Ende des Tages messen lassen müssen als Führungskraft. Gute Führungskräfte sorgen dafür, dass Mitarbeiter sich innerhalb der beiden Rahmenbedingungen sicher fühlen und sich entfalten können, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Das Gegenteil wären eben Intrigen und Machtspiele. Gute Führungskräfte nehmen sich Zeit für die Führung ihrer Mitarbeiter und gute Führungskräfte sind wie olympische Zehnkämpfer und sie haben Spaß daran. Spaß am Führen, Spaß am Delegieren und Spaß am Gestalten. Wenn sie daran keinen Spaß haben, dann wird es nicht funktionieren. Es gibt viel zu tun, es wird immer viel zu tun geben und die Führung von Menschen ist für mich einer der forderndsten, aber auch der spannendsten und der erfüllendsten Aufgaben, die es gibt. Und eine der verantwortungsvollsten. Und genau das schauen wir uns im nächsten Video an. Bitte erledigen Sie vorher noch die Aufgaben auf den Arbeitsblättern, die zu diesem Video gehören. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.